Jesus mit seinem Vater spricht. Also eine ganz intime Geschichte, würde ich sagen. Und in diesem Abschnitt kommen wir auf ganz bestimmte Gedanken und Sachverhalte. Wir werden da drin von einem Auftrag lesen, der nicht nur den Jüngern damals galt, sondern auch uns heute. Und deswegen freue ich mich, dass ich das euch mal hier so mit hineinnehmen darf. In dem Abschnitt, den Gerd gelesen hat, da geht es vor allem um das Verhältnis von der Glaubensgemeinschaft damals, also den Jüngern, auf der einen Seite und der Welt auf der anderen Seite. Also wenn wir das jetzt mal heute auf uns beziehen würden, von uns als Gemeinschaft der Glaubenden, von der Gemeinde auf der einen Seite und der Welt auf der anderen Seite. Also das Drumherum, was da irgendwo ist. Traditionell kennen wir das bestimmt auch, Gemeinde und Welt. So. Und ich möchte mal eine Pointe vorausnehmen. Es geht nicht nur darum, wie dieses Verhältnis sich gegenübersteht, sondern es gipfelt darin, dass die Jünger damals und dass Sie und ich heute genau in diese Welt reingesendet werden. Deshalb auch der Titel der Predigt, Gesandt in die Welt. So. Und wenn man so eine Aufgabenstellung bekommt, ich klicke mal hier weiter und gucke, super, jetzt funktioniert's. Wenn man so eine Aufgabenstellung bekommt, einen Auftrag, wenn man einen Sendungsauftrag bekommt und irgendwo hingehen soll in die Welt, würde ich sagen, stellen sich im Wesentlichen drei Fragen. Zum einen, wohin denn jetzt genau? Also die Welt ist groß, wohin denn jetzt genau? Warum soll ich überhaupt da hingehen? Und wenn ich da schon hingehe, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich dem begegnen? Diese drei Fragen werden uns begleiten und wir werden da in dem Gebet Jesu und drüber hinaus ein paar Sachen zu finden. Also steigen wir ein. Wohin denn jetzt genau? Sie haben den Text hinter uns, ich werde mich immer wieder darauf beziehen. Ich vermute, den Begriff Welt, der kann ganz unterschiedliche Assoziationen auslösen. Man könnte direkt da rein verfallen, an einen Ort zu denken, der etwas weiter weg ist. Also jetzt nicht so in meinem direkten Umfeld, wo ich gerade lebe. Also ich stelle mir vor, wenn hier einer aus Ottobrunn sagen würde, ich will mal raus in die Welt, dann redet er nicht von Unterhaching oder Taufkirchen, sondern vielleicht eher von Barcelona, von Tokio oder vom Nordkap. So. Und ich finde irgendwie dieser Titel der Predigt Gesandt in die Welt, der verführt auch direkt dazu, an irgendwelche Missionsgesellschaften zu denken, die irgendwelche Menschen nach Mali oder nach Kanada schicken oder sonst irgendwo hin. Also Welt kann irgendwie ganz unterschiedlich bestimmt werden. Ich habe so meine Welt, da wo ich so lebe, und ich glaube, die sieht ganz anders aus wie die Welt vom Gerd, so vermute ich zumindest so. Ich habe mein Umfeld, meine sozialen Kreise, ich habe meinen Arbeitsplatz, meine Sportgruppen, meinen Stammtisch, das ist meine Welt, mein soziales Umfeld quasi, meine Lebenswirklichkeit. Und die steht parallel zu Ihren hunderten Welten, die wir hier so haben. Jeder hat so seine Welt. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich zu fragen, ja, wohin denn jetzt? Also, wo sollen wir denn hingesandt werden? Was beschreibt Welt in diesem Abschnitt? Worum geht's da? Und da müssen wir ein bisschen ausholen. Im Johannesevangelium begegnet uns etwas, das irgendwie quasi wie eine Stilistik, was der Autor stilistisch verwendet. Und zwar nimmt er immer wieder zwei Begriffe und baut sie dual gegeneinander auf. Also, wenn man da mal liest, dann liest man von Licht und Finsternis, von Wahrheit und Lüge, von oben und unten, Leben und Tod, immer so Gegenpole und halt eben auch von Gott und Welt. Und diese Gegenüberstellung, die nutzt er, um den jeweiligen Pol zu beschreiben. Also durch das Gegenüber kann ich die Unterschiede rausfinden und den einzelnen Pol profilieren. Gott als Schöpfer, als der die Welt erschaffen hat und erhält, und Welt, alles Kreatürliche, was komplett auf der anderen Seite steht, was davon zu unterscheiden ist, Mensch, Tier, Natur. Und in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, da taucht dieses Gegenüber wieder auf. Da ist Welt wieder da. Und zwar diesmal als Gegenüber zu den Jüngern. Ich lese nochmal Vers 14, da spricht Jesus als ich. Ich habe ihnen, und ihnen sind die Jünger, ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und jetzt sind sie, also die Jünger, Jetzt werden sie von dieser Welt gehasst. Denn sie gehören nicht zu dieser Welt, wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Hier wird also unterschieden zwischen denen, die zu Jesus gehören, und den anderen. Das ist die Welt. Also Welt als Gegenüber von der Glaubensgemeinschaft zwischen denen, die zu Gott gehören und denen, die sich davon abwenden irgendwie. Gemeinde und Welt. Kennen Sie die Unterscheidung heute noch? Gibt es die? Gibt es sie noch? Ich weiß nicht genau, ich kenne Ihre Gemeinde nicht so gut, aber mir begegnet das immer wieder, dass man auch in diesen dualistischen Polen denkt. Also auf der einen Seite wir die Gemeinde, die Glaubensgemeinschaft, die hier zusammengehören, weil Gott der Vater im Himmel uns gerufen hat, und die Welt da draußen auf der anderen Seite, also alles, was hier so die Weltlichen drumherum. Kennen Sie diese Denkmuster? Und oftmals, es ist ja nicht schlimm, das zu unterscheiden, so die Gemeinde und die Welt, aber ich habe den Eindruck, manchmal wird das nicht ganz wertfrei unterschieden. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass Gemeinde und Welt nicht nur ein Gegenüber ist, sondern dass das bewertet wird im Sinne von, hier ist die Gemeinde, das ist ein bisschen besser vielleicht, und da draußen ist die Welt, da geht alles den Bach runter. So als wäre hier alles supidupi und da draußen, da ist aber Land unter, da geht alles, da ist Kraut und Rüben. Als würde hier in der Gemeinde alles gut laufen, als gäbe es hier keine Erschütterung in unseren Reihen, aber da draußen, eieiei. Wenn Sie mich fragen, eine sehr unrealistische Bewertung des Ganzen. Und wenn wir uns selber ernst nehmen würden, dann würden wir uns ja als solche bezeichnen, die verstanden haben, dass an unserem Leben nicht alles rund läuft. Und ich denke, dieses dualistische Denken, diese Pole, dieses starre Aufteilen, das kann dazu führen, dass sich quasi unabsichtlich so Fronten bilden. Also dann ist das nicht mehr nur ein Gegenüber, sondern da steht so eine mythische Front, da ist irgendwie da draußen, da weiß keiner mehr, wie das da ist, aber wir sind ja hier in der Gemeinde. Da draußen, uiuiui, zum Glück haben wir uns hier, da haben wir einen Ort zum Rückziehen, in unserer Gemeinde, unserer Gemeinschaft, unserem Gebäude, hier ist schön. Und in dem Gebet von Jesus finden wir genau dieses Gegenüber, die Jünger als Glaubende und die Welt. Und Jesus, der ist ja nicht harmonisierend, das ist nicht ganz unproblematisch dargestellt, er weiß um die Differenzen, er weiß, dass die Gemeinde damals in ihrem Umfeld natürlich ein Anstoß war, weil sie gegen die Mehrheit diejenigen waren, die Jesus nachfolgten. Und das hat natürlich zu Ablehnung und sozialer Isolation geführt, das war nicht einfach. Und trotzdem geht es Jesus nicht darum, dass sich die Glaubensgemeinschaft von der Welt abtrennen soll. Er spricht gerade nicht davon, dass sie sich deswegen absondern sollen und rausziehen sollen aus der Welt, sondern ganz im Gegenteil, er bricht sozusagen dieses dualistische Denken von hier, die sind da und die sind da. Und das lesen wir in seiner Bitte, die er an Gott richtet, in Vers 15. Ich lese nochmal, ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie von dem Bösen zu beschützen. Also es gibt diese Gegenüberstellung und es ist auch gut, das zu unterscheiden, weil dann lernen wir die einzelnen Pole kennen. Aber es geht nicht darum, Gemeinde und Welt voneinander abzutrennen, sondern vielmehr vielleicht in der Spannung zu leben, zu wissen, wir sind anders, preist den Herrn. Er hat uns gerufen. Wir sind ihm hinterher, er hat uns zum Glauben gerufen und wir dürfen sagen, wir sind anders, wir gehören zu ihm. Aber trotzdem sind wir Teil von der Welt, von all dem da draußen. Wir sind in ihr mittendrin. Jesus bittet Gott, sie da nicht rauszunehmen, sondern vielmehr sie in der Welt zu lassen, sie dort zu schützen, vor Bösen zu bewahren und sie gleichzeitig zu Menschen zu machen, die auf ihn aufgerichtet leben. Lass sie in der Welt, aber kümmere dich drum. Jesus übergibt die Verantwortung sozusagen an Gott. Zieh du sie zu dir. Sorge du dafür, dass sie zu Menschen werden, die auf dich ausgerichtet leben. Also es geht nicht darum, dass Jünger sich absondern sollen, sondern möglichst und so möglichst sich um sich drehen, wie kann ich noch mehr auf Gott ausgerichtet leben, sondern dass sie Teil dieser Welt sind und Gott sie zu sich zieht. Vers 17, verwandle sie. Das liegt in Gottes Hand. Und Jesus beschreibt sie nicht nur als Teil davon, sondern, und da komme ich wieder zu der Auftragsstellung, er schickt sie mitten rein. Also sie sind nicht irgendwie dazugehörig, sondern sie sollen mittendrin sein. Explizit. Ich sende euch in die Welt. Sie gehören genau dahin, wo all die Menschen sind, die mit Gott gar nichts zu tun haben. Die von sich sagen würden, ich lebe in der Fremde. Also nach der Unterscheidung von Glaubensgemeinschaft und Welt folgt der Auftrag, und zwar nicht irgendeiner, sondern er nimmt die Jünger mit in die Bewegung, die Gott zu den Menschen eh schon macht. Vers 18, so wie du mich in die Welt gesandt hast, genauso habe ich sie in die Welt gesandt. Wohin sind wir demnach gesandt? Wenn wir uns die Frage nochmal stellen, ist es dann irgendwie gar kein Ort oder ein bestimmter Kontext oder nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, sondern man könnte sagen, zu den Menschen, die noch nicht zu Gott gehören, die sich abwenden oder denen Gott einfach egal ist, die religiös Indifferenten, wie man heutzutage dazu sagt. Also quasi nicht in irgendeinen Ort, wie jetzt der Gerd gesagt hat, ich bin jetzt in Franken, da in Bayreuth, sondern zu den Menschen in meinem Umfeld, die nicht zu Gott gehören, die ihr Leben nicht an Jesus hängen. Egal, wo ihr und mein Kontext ist, egal, wo sie denen, die Menschen mir begegnen, genau zu den Menschen, da gehöre ich hin. Also zu denen sind wir gesandt. Da ist schon mal klar, wohin? Das ist die Frage jetzt, warum? Was soll man denn da? Was sollen wir denn an diesem Ort? Warum sollen wir das machen? Und wenn wir schon da sind, wie sollen wir das machen? Und da fand ich, ist es sehr hilfreich, den Vers 18 sich nochmal genauer anzuschauen. So wie du mich in die Welt gesandt hast, genau so habe ich sie in die Welt gesandt. Genauso heißt genauso, also was meint genauso an dieser Stelle? Es sind zwei Wörtchen und über die Tragweite muss man sich vielleicht erstmal bewusst werden. Denn darin steckt das Warum und das Wie. Das genauso richtet unseren Blick darauf, wie wir unsere Sendung zu verstehen haben. Nämlich in Angleichung an die Sendung Jesu in der Welt. Warum wurde Jesus in die Welt gesendet? Darin erkennen wir, warum wir gesendet sind. Verstehen Sie mir nicht falsch, dass Jesus in die Welt kam, ist einzigartig, das können wir nicht das können wir nicht ersetzen, aber darin finden wir unser Warum. Und ich erinnere an einen Vers, den Sie sicherlich schon gehört haben in Ihrem Leben, vielleicht sogar zitieren können. Es ist ein bekannter Vers aus Johannes 3. Ich sehe schon in den Lippen, Vers 16. Wahrscheinlich könnte ich jetzt abfragen, wie er heißt. Aber lehnen Sie beim nächsten Mal auch immer Vers 17 mit, weil das hilft, den noch meist weiter zu fassen. Also warum? Das Warum unserer Sendung finden wir in diesem Vers. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen eigenen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Jetzt 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll diese Welt gerettet werden. Weil Gott die Welt liebt und weil er sie nicht verurteilt. Man könnte jetzt sogar sagen, Gott selbst durchbricht dieses dualistische Denken von Gott und Welt und gegenüber. Gott nimmt alle in seiner Liebe an. Nicht nur uns, die Glaubenden, die wir uns eh schon sammeln, sondern alle. Er sendet seinen Sohn nicht nur zu Menschen, die jetzt eh schon irgendwie ganz fromm sind, sondern gerade auch zu denen, die in der Ferne leben, die ihn daran erkennen können. So wie Gott sie und mich in Jesus angenommen hat, das geht tatsächlich auch für alle da draußen. Warum sind wir gesandt? Weil Gott diese Menschen liebt. Wir sind nicht gesandt, um das zu verurteilen, um zu sagen, oh, da draußen, da ist aber was los. Sondern um ihnen zu sagen, dass Gott sie liebt. Warum? Weil Gott sie liebt. Unsere Sendung ist sozusagen die Fortsetzung der Sendung Jesu. Gottes Liebe wird zu seinen Menschen durch uns vergegenwärtigt. Durch uns ist Christus bei diesen Menschen. Unser Auftrag, unsere Sendung zielt nicht darauf, irgendwas jetzt für Gott zu machen, sondern bei diesen Menschen zu sein und ihm zu sagen, pass mal auf, Gott liebt dich, und ihm das auch zu zeigen. Es geht weniger darum, sie zu bekehren, sondern ihm zu sagen, dass Gott sie liebt. Egal, wie sie sich dazu verhalten. Wo gehören wir hin? Zu den Menschen, die nicht Gott zu Gott gehören. Warum? Weil Gott sie liebt. Und wie sieht das aus? Könnte man sich fragen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, was wir erkennen können? Wie können wir unsere Sendung leben? Naja, ich denke, zum Ersten hilft schon mal, diese Fronten vielleicht abzubauen. Wenn Gottes Liebe nicht nur uns Gläubigen gilt, sondern der ganzen Welt, ist das vielleicht auch eine andere Perspektive auf die Welt da draußen. Vielleicht sieht man die Welt dann nicht nur schwarz-weiß, sondern erkennt, dass da eine ganze Farbpalette steckt. Dass da draußen nicht alles nur negativ ist, sondern dass Gott die Welt liebt. Dass der die Menschen, die da sind, liebt. Das öffnet den Blick. Und wenn wir uns fragen, wir sind genauso gesandt wie Jesus, dann heißt es auch, dass wir uns genauso verstehen, wie Jesus sich selbst verstanden hat. Jesus, als er gekommen war, der sprach immer davon, dass er gekommen ist als einer, der dient. Als ein Diener, um der Welt Gutes zu tun. Als allererstes tut dieser Jesus was für uns, für sie und für mich. Er ist unser Diener. Er macht was für uns. Also wie sind wir gesandt, wenn unsere Sendung genauso ist wie seine, um zu dienen? Und wer zum Dienen gesandt ist, der schaut nicht von oben herab, oh, die Welt, sondern der versucht nach Wegen und Mitteln, seinen Mitmenschen Gutes zu tun. Und wie dieses Dienen auszusehen hat, ich glaube, da können Sie ganz kreativ sein. Das muss ich Ihnen vielleicht nicht durchdeklinieren hier vorne. Ein liebevoller Blick, eine tröstende Hand auf der Schulter des Arbeitskollegen, ein Anruf zu einem Menschen, der lang vergessen schien, ein Segensgebet, ein schönes Päckchen, eine WhatsApp-Nachricht. Eins ist klar, um zu wissen, was meinem Nächsten dient, muss ich erstmal wissen, was ihn beschäftigt. Ich muss also bei ihm sein, mich mit ihm identifizieren, ihm nahe kommen. Wissen Sie, als Jesus kam, um zu dienen, kam er ja auch nicht wie ein Besucher aus dem Weltraum, wie einer aus einer fremden Spezies mit anderer Sprache und Kultur, den keiner verstanden hat. Nein, er kam als Gott und war trotzdem ganz Mensch, hat sich Gott trotzdem ganz reingegeben, nahm ihr und mein Menschsein auf sich, sah sogar aus wie wir und teilte alle Bedürfnisse, die wir auch so teilen. Er war ganz Gott und identifiziert sich doch ganz mit dem Menschen. Und ich sage ihm, der Graben ist breit. Der ist breiter als zwischen mir und einem anderen Menschen. In seiner Sendung ist er komplett einer von uns geworden. Und wenn unsere Sendung genau so aussieht wie seine, dann gilt es auch für uns, uns ganz mit dem Menschen zu identifizieren, uns mit ihm gleichzusetzen, eine Haltung einzunehmen, wo ich nicht was Besseres bin, sondern zu wissen, der ist genauso geliebt wie ich, auch wenn er noch nicht zu meiner Glaubensgemeinschaft gehört. John Stott, das ist ein anglikanischer Missiologe, der hat mal einen Satz geschrieben, den fand ich ziemlich treffend, der hat mich ein bisschen überführt, muss ich sagen. Er schrieb einmal, es fällt uns leichter, den Leuten das Evangelium aus der Entfernung zuzurufen, als uns in ihr Leben hineinzuversetzen, in ihre Kultur, in ihre Probleme und ihre Schmerzen mit ihnen zu teilen. Hat ein bisschen den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir sind aufgefordert, uns mit der Welt, also mit den Menschen, die nicht zu unserer Gemeinde gehören, zu identifizieren. Also nicht nur schnell einen Flyer mal hinlegen und sagen, bist auch eingeladen, sondern vielleicht ehrliches Interesse zu zeigen. Also mein Leben mit diesen Menschen zu teilen, mich auf sie einzulassen. Vielleicht auch mal an ihre Orte gehen, da wo sie sich gerne aufhalten. Mit den Menschen unterwegs sein, Hobbys und Interessen zu teilen, bei ihnen zu sein. Wissen Sie, dieses Gebet von Jesus zu seinem Vater, der uns sendet mitten in die Welt, das hat ein bisschen was gemacht, wie ich unterwegs bin in der Welt. Ich bin gerne bei den Menschen da, wo sie sind, auch wenn ich weiß, sie haben mit Gott nichts zu tun. Aber mal zu schauen, wie die ihr Leben leben, welche Feiern sie feiern und ihnen zu zeigen, du bist wichtig und gut und deswegen komme ich zu dir. Zu welchen Menschen in ihrem Umfeld sind sie vielleicht gesandt? Wie können sie den Menschen ein Gut, was Gutes tun? Wir sind gesandt in die Welt und zwar genauso. Genauso. Der Gott, der uns in Jesus Christus gezeigt hat, dass er uns liebt, der uns zum Glauben gerufen hat, der uns zu sich zieht, der unser Leben stärkt und beschützt, das ist der gleiche, der uns und sie mit in die Bewegung nimmt zu den Menschen, der uns es zutraut, dahin zu gehen, der uns darin Anteil haben lässt, den Menschen in unserem Umfeld zu begegnen und ihnen zu zeigen, dass Gott sie liebt, egal wie sie sich gerade zu ihm verhalten. Amen.